Hey Leute, wir sind Timo und Michael und wir sind dein Pulsgeber, die Inspiration für deine Zukunft.
Wir wollen dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, dich mit deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode deines Pulsgebers. Wir begrüßen euch zu Episode 132. Wie immer aus dem Pulsgeber Podcast Studio, heute an einem, ja, ich würde sagen, doch sehr herbstlichen Tag. Und bevor wir ins Thema einsteigen und auch verraten, was das Thema heute ist, würde ich gern mit einem kleinen privaten Talk mit dir beginnen. Und zwar, ja, deine neue Leidenschaft, Michael, Aqua Gym, habe ich mir sagen lassen. Wie kamst du dazu und was kannst du unseren Hörern oder Hörerinnen dazu empfehlen?
Ich stelle an der Stelle auf jeden Fall fest, es ist eine schlechte Idee, dir Freiheiten bei dem Intro oder bei dem Smalltalk am Anfang unserer Episode zu lassen. Ist jetzt nicht das Thema, über das ich heute sprechen wollte, aber dann bin ich ja dazu gezwungen. Kurz zum Hintergrund, ich hatte eine gesundheitliche OP in naher Vergangenheit. Wir haben, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hier im Podcast. Und jetzt geht's eben wieder darum, Bewegungstherapien anzufangen, bevor man wieder richtig Sport zu machen. Und dazu gehört Fahrradfahren und eben Aquajogging. Also man ist da im Wasser und joggt im Wasser, bewegt sich da ganz langsam von der Stelle. Und ich habe letzte Woche damit angefangen. Die Schwimmenden um mich rum haben auch sehr seltsam geschaut. Und ich habe mich auch sehr unangenehm irgendwie dabei gefühlt. Ja, zu deiner Belustigung, ich glaube, das haben wir hiermit erreicht. Ich erzähle das dir nächstes Mal nicht mehr und dann müssen wir das Thema auch nicht mehr im Podcast behandeln.
Ich hatte die ganzen Tage so ein Bild im Kopf und das wollte ich einfach mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch teilen. Aber ja, der Hintergrund ist ja ein ernster und du machst es nicht einfach aus Spaß, sondern um möglichst schnell wieder fit zu werden. Und ich glaube, dann ist das auch eine gute Methode, das im Wasser zu machen und nicht an Land. Und ich glaube, das unterstützt auch die Genesung und Heilung von deinem Knie.
Das exakt ist die Idee. Und wenn ihr genauso schmunzeln und lachen wollt, wie Timo das gerade tut, dann schaut einfach mal auf YouTube, wie das aussieht. Ist nicht ganz vorteilhaft. Aber genau, das ist eben jetzt mein Weg zurück zum richtigen Sport.
Und unser Weg zurück vielleicht zu einem ernsteren Thema wie Aqua-Jogging oder Aqua-Gym. An der Stelle, wir wollen uns heute, ja, das Unternehmen Starlink anschauen, auch über Elon Musk reden, welchen Einfluss der mittlerweile einfach wirklich auf die globale Welt, kann man sagen, hat und was dieses Unternehmen so besonders oder auch streitbar macht. Und zu Beginn empfiehlt sich's, glaub, einfach ein paar Fakten zu Starlink zu erwähnen und auch allen, denen das jetzt nicht sagt, auch wirklich zu erklären, was ist denn Starlink, was steckt auch dahinter, was machen die eigentlich? Also ist das eine Firma, die was produziert oder... Ja, helf uns doch mal auf die Sprünge, Michael.
Genau, ich würde gerne mal mit den Basics anfangen. Das Unternehmen hinter Starlink nennt sich SpaceX, haben sicherlich viele auch von euch schon mal gehört. Elon Musk ist Eigentümer und Inhaber des Unternehmens und SpaceX hat eben ein Satellitenprogramm sozusagen und das nennt sich Starlink. Starlink ist also praktisch ein betriebenes Satellitennetzwerk, das seit 2020 dann in verschiedenen Ausbaustufen es weltweit ermöglicht, eben Zugang zu Internet anzubieten. Oder ich glaube zumindest seit letztem Jahr dann auch weltweit und ist inzwischen der größte Satellitenbetreiber der Welt, haben ungefähr knapp über 7000 Satelliten aktuell im Orbit, die da eben sehr erdnah um unseren Planeten kreisen und somit wirklich an jede Stelle, die praktisch Zugang zu freiem Himmel hat, auf diesem Planeten Internet anbieten können.
Eigentlich eine coole Sache, wenn man das mal genau betrachtet. Vor allem, wenn ich jetzt dran denke, wir beide kommen ja aus einem eher kleineren Dorf und bis wir Internet hatten und jetzt aktuell, bis wir schnelles Internet haben, vergeht da einfach sehr, sehr viel Zeit und ich denke, es geht einigen Menschen genauso und es gibt ja auch wirklich Regionen auf dieser Welt, die von der Infrastruktur her gar nicht erschlossen sind oder sehr schlecht erschlossen sind. Beispielsweise dann wirklich auch Gegenden, wo es wenig fließend Wasser gibt und solche Themen dann auch. Und da gibt es dann wirklich oft keine andere Möglichkeit, als eben über einen Satellit Internet zu beziehen. Und für alle die finde ich das eine coole Geschichte. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass es zwar nicht ganz günstig ist, aber ja, trotzdem erschwinglich. Und was ich schön finde, man kann auch über Ländergrenzen hinweg dieses Internet nutzen. Was jetzt beispielsweise jemand, der vielleicht sich an mehreren Standorten aufhält oder ich habe das auch mal gehört, digitale Nomaden, die dann mit ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen von A nach B reisen und wirklich von Monat zu Monat in einem anderen Land sind, dass die eben das auch unkompliziert nutzen können und nicht jetzt für jedes Land eine extra SIM-Karte kaufen müssen oder einen extra Internetvertrag abschließen müssen.
Und wie könnt ihr euch das vorstellen? Also es ist auch wie eine Satellitenschüssel, nur dass die eben nicht rund ist, sondern es ist wie so ein größeres Tablet. Dazu gibt's auch eine Halterung und dann eben ein Kabel zu einem WLAN-Router. Das Ganze ist mobil, braucht lediglich Strom. Ihr könnt es also, wenn ihr auf Weltreise geht, mit eurem Camper theoretisch im Camper aufs Dach machen. Habt dann Strom und WLAN im Camper und somit weltweit eben überall, wo das lizenziert ist und erschlossen ist, Internet. Starlink ist inzwischen auch nicht mehr ganz klein, also was heißt Starlink, SpaceX, die haben mit Starlink 3 Millionen Kunden inzwischen weltweit und machen ungefähr 6,5 Milliarden US-Dollar Umsatz jährlich. Die ganze Starlink-Idee des Internets ist aber jetzt nicht nur ein Thema, was für Afrika oder irgendwelche Kriegsgebiete relevant ist, wo wir später nochmal drauf zurückkommen, sondern das würde auch hier bei uns in Deutschland funktionieren. Und Timo, du kannst gern ein bisschen was zur Kostenstruktur sagen.
Ja, wir haben jetzt mal für uns hier geschaut. Also ich denke, das würde jetzt für die Region gelten, teilweise wahrscheinlich auch für ganz Deutschland. Es ist mit einmaligen Hardwaregebühren in Höhe von knapp 350 Euro verbunden und dann fallen monatlich 50 Euro für diesen Vertrag an, damit ich Internet eben beziehen kann. Aber da habe ich auch gelesen, dass es hier verschiedene Tarife mittlerweile schon gibt, je nach Region, je nach Land, und es wird auch in vielen Bereichen der Erde werden eben auch günstige Tarife angeboten, um einfach auch das Thema und dieses Angebot auch attraktiv zu halten. Also ein großer Punkt kann man vielleicht festhalten, einfach die Verfügbarkeit quasi weltweit. Wenn eben ein Land eine Lizenz hat, das zu nutzen, dann kann ich mir das in diesem Land auch bestellen mit dieser Hardware und diesen monatlichen Bezugsgebühren und habe dann die Möglichkeit, sehr, sehr unkompliziert, wirklich flexibel auch ein relativ schnelles Internet zu haben. Wobei wir auch beim zweiten Vorteil schon wären, nämlich die hohe Geschwindigkeit. Wer sich an ISDN-Zeiten erinnert, ich habe damals ja öfters mal PC-Spiele gezockt und musste dann 5 Minuten warten, bis das nächste Spiel geladen wurde. Die Zeiten sind zum Glück vorbei und auch hier ist Starlink einfach sehr, sehr schnell unterwegs, rein von der Ladezeit her. Auch mit dem Thema, dass sie aktuell dran sind, auch eine 5G-Strategie zu entwickeln, um das perspektivisch sicherstellen zu können. Also auch da hat man das schon auf dem Schirm. Aber für, ich sage jetzt mal, normale Homeoffice-Tätigkeiten oder eben auch für Gaming reicht die Surfgeschwindigkeit auf jeden Fall aus. Und der einfache Zugang, ich habe es gerade schon gesagt, man hat letztendlich diesen Satellit, seine eigene Satellitenschüssel, so kann man sich's vorstellen. Wenn die installiert ist, dann kann man dieses Internet nutzen und beziehen und hat dann auch die Möglichkeit, autark von jeglichem anderen das für sich eben auch zu nutzen. Und es ist eine Zukunftstechnologie, weil es eben über Satelliten gesteuert wird und dieser Orbit, in dem diese Satelliten sind, der aktuell stetig erweitert wird. Du hast es angesprochen, Michael, es sind, glaube ich, aktuell über 10.000 oder an die 10.000 Satelliten, die sich insgesamt, also jetzt nicht nur von Starlink, sondern insgesamt dort befinden und einen Internetzugang ermöglichen. Und die Kapazität ist bei weitem noch nicht ausgereizt. Also hier hat man auch noch Möglichkeiten, das ständig zu erweitern. Und man erweitert das ja auch wirklich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat werden hier weitere Satelliten in den Orbit geschossen, in diese Umlaufbahn, um eben auch die Erreichbarkeit und die Verfügbarkeit weiter zu erhöhen. Soweit mal zu den Vorteilen. Ich weiß nicht, möchtest du noch ergänzen? Hast du noch einen Vorteil?
Ja, mir ist bei der Vorbereitung noch ein Land sehr positiv aufgefallen in Bezug auf Starlink-Nutzung und das scheint Australien zu sein. Hier hat Starlink circa 200.000 Kunden und eben auch die Regierung und die Behörden, die Starlink nutzen. Hintergrund, ihr könnt euch das auch vorstellen, Australien, ein sehr großes Land, nicht die Bevölkerungsdichte, und da macht es vielleicht nicht Sinn, überall das eben mit Internet zu erschließen. Starlink ist hier die perfekte Möglichkeit, eben über Satelliten dann das Internet anzubieten und deshalb in Australien wohl ein sehr guter Use Case für Starlink. Ich würde sagen, jetzt haben wir die positiven Seiten sehr gut abgedeckt. Es gibt aber auch Kritiker Und wir fangen noch nicht mit der politischen Ebene an, sondern vielleicht eher mit der ökologischen Ebene. Und hier sind die Auswirkungen auf die Umwelt noch sehr ungewiss. Ich habe irgendwie so einen Brief gelesen von vielen Forschenden, die da gesagt haben, okay, ja, wir haben jetzt irgendwie 10.000 Satelliten im Orbit, kreisen da um die Erde. Wir wissen aber noch gar nicht, was das auf unser Planetensystem oder auf unsere Erde für Auswirkungen hat. Und wir sollten erst diese Auswirkungen erforschen, bevor wir da jetzt eben weitere Zehntausende Satelliten ins All schießen und wissen noch nicht so ganz, was damit einhergeht.
Und vor allem zwei Punkte werden oft von Kritikern dann angemerkt. Das ist zum einen die weltweite Lichtverschmutzung, die durch Satelliten auch erzeugt wird, und dann der Satellit an sich als Müll. Also man kann sagen als Weltraummüll. Vor allem deshalb, weil dieser Satellit, wenn der in die Erdumlaufbahn gebracht wird, ja auch nur eine gewisse Zeit eben funktioniert. Und beispielsweise bei einem technischen Defekt oder wenn der halt eben wirklich kaputt ist, nicht klar ist, was mit diesem Satellit passiert. Hinzu kommt ein weiterer Punkt: umso mehr Satelliten in diese Umlaufbahn sind, umso mehr besteht die Gefahr, dass es zu einer Kollision dann letztendlich auch kommt. Und bei so einer Kollision, klar, wird dieser Satellit dann eben in tausende von Teile zerworfen, und diese Teile sind dann auch wieder in diese Umlaufbahn. Die wiederum eben auch zur Folge eine Gefahr für andere Satelliten darstellen und eine mögliche Kollision mit einem anderen Satellit auch ermöglichen. Ich erwähne das deshalb so detailliert, weil da gibt's auch einen Begriff dafür, das nennt sich Kessler-Syndrom. Ich weiß nicht, Michael, ob das dir schon mal irgendwie über den Weg gelaufen ist oder ob du das zum ersten Mal hörst jetzt.
Du hattest vorhin im Vorgespräch kurz irgendwie darüber gesprochen und ich hätte besser zuhören müssen, aber du erklärst das ja sicherlich gerade.
Genau, also für dich dann auch nochmal an der Stelle: das Kessler-Syndrom beschreibt einfach die Gefahr, dass sich die Zahl der Trümmerstücke in einem erdnahen Orbit in einer Kettenreaktion vervielfältigen und dadurch durch eine Kollision neue Trümmer erzeugen. Also quasi Kollision erzeugt Trümmer, diese Trümmer erzeugen wieder eine Kollision, und je größer die Anzahl der Trümmerstücke, desto wahrscheinlicher ist am Ende eine weitere Kollision. Bedeutet, es könnte passieren, dass sich die Satelliten in dieser Erdumlaufbahn selber komplett zerstören. Das ist wirklich so ein Worst Case, aber vor dem haben viele Forscher Angst, vor dem haben auch Unternehmen Angst, die Satelliten in diese Erdumlaufbahn letztendlich platzieren, weil das halt eine Gefahr auch für diese Sicherheit von diesem Internet darstellen kann. Und da muss man einfach gucken, was passiert mit diesen Satelliten, die auch nicht mehr verwendet werden. Deshalb so wichtig, auch hier eine Lösung zu finden. Und zum Thema Luftverschmutzung, nicht Luft, sondern Lichtverschmutzung ist das richtige Wort. Vielleicht noch etwas Spannendes: das wurde von Astrologen relativ früh erkannt und die haben Elon Musk darauf hingewiesen. Der hat dann für Starlink ein eigenes Team gegründet, das sich mit dem Thema Lichtverschmutzung auseinandergesetzt hat, und die haben es dann tatsächlich geschafft, durch einen anderen Aufbau von den Satelliten, ja, diese Lichtreflexion letztendlich zu minimieren. Bedeutet ja, wenn ich jetzt, ich bin zwar kein Astrologe, aber ich stelle mir das so vor, wenn die dann eben in den Himmel blicken, dass oft durch Reflexion eben hier halt andere Bilder gesehen werden oder was gesehen wird, was man eigentlich gar nicht sehen will, und da dazu gehören halt diese Satelliten. Und wenn man sich halt vorstellt, dass es immer mehr werden und ich dann am Ende des Tages nur noch Satelliten sehe und keine Sterne mehr, könnte das ein ziemlich einheitliches Bild geben, das aber niemand will. Und deshalb an der Stelle nochmal: es wird auch daran geforscht, dieses Problem zu beheben. Jetzt habe ich viel geredet, viel Inhaltliches von mir dann auch preisgegeben, zumindest das, was ich aktuell weiß. Aber wir wollen eigentlich wo ganz anders hin, nämlich das Thema Abhängigkeit an der Stelle auch noch zu klären. Und ich glaube, das ist mit das Spannendste. Wir haben hier einen Anbieter, wir haben eine Person hinter diesem Anbieter, und diese Person hat die Möglichkeit, mit diesem Angebot und Starlink sehr, sehr viel zu beeinflussen. Und ich glaube, das stellt mit die größte Gefahr dar, oder?
Ich hänge noch irgendwie bei der Frage, wie ich dich wieder aus dem All jetzt auf die Erde hier zurückbringe.
Ich bin wieder da.
Auf jeden Fall was dazugelernt und ja, die politische Diskussion, um die wir uns ja heute auch noch kümmern wollten, du hast es angesprochen, die Projekte allein sind schon spannend. Man muss sich mal anschauen, wo eben Starlink heute Anwendung findet. Und das ist eben nicht nur nach Hochwasser in Deutschland oder jetzt nach den Hurricanes in den USA, wo Starlink dann eben auch aushilft, sondern auch in vielen kriegerischen Anwendungsgebieten. Wir haben den Ukraine-Krieg, da habt ihr das sicherlich auch alles schon mal gehört. Wir haben paramilitärische Gruppen im Sudan, die Starlink nutzen. Starlink bietet auch in einem Krankenhaus in Gaza eben Internet an, gegen den Willen von Israel. Wir haben Starlink in Argentinien, hier auch unter der neuen Regierung von Milei, wo Starlink genutzt wird. Der Support für Modi in Indien, und im Gegensatz eben das Angebot, Internet dort zu nutzen. Und dann noch der Kampf gegen die Houthi-Rebellen. Also wir sehen viele kriegerische Anwendungen. Und, du hast es angesprochen, eben immer eine zentrale Person im Hintergrund, die so ein bisschen über das Wohlergehen in den Kriegen entscheidet und eben das Internet an- oder ausschalten kann. Und genau darüber muss man uns Gedanken machen. Elon Musk, die zentrale Figur, darf die so viel Macht haben?
Und das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, weil wenn ich jetzt das für mich mal projiziere und ich denke, das ist mit aller Technologie, die es mittlerweile so gibt, gibt es immer eine gute Anwendung und eine vielleicht nicht so gute Anwendung. Man kann immer vom Guten und vielleicht auch vom Bösen sprechen. Und genauso ist es ja mit Internet grundsätzlich. Also ich kann übers Internet, über das Darknet Dinge bestellen. Es ist eine Plattform für Pornografie beispielsweise. Es ist aber auch das ganz einfache Nutzen, das wir haben, indem ich bei Amazon was bestelle. Also es gibt ja immer verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und so eben auch bei Starlink. Von dem her für mich jetzt persönlich auch nicht so überraschend, dass es dann eben fürs Militär genutzt wird. Und ich habe mir eher die Frage gestellt, ob's Militär nicht eine andere Möglichkeit auch gehabt hätte, jetzt gerade auf die Ukraine zurückzukommen, wenn es Starlink nicht gäbe. Also das muss man halt auch immer in Relation sehen, aber es ist halt nicht so, dass ein großes Unternehmen mit vielen Entscheidern dahinter steckt oder eine Regierung, sondern es ist, wie du gesagt hast, eine Person, in dem Fall Elon Musk. Ich bin ganz froh, dass er es bisher wirklich überwiegend fürs Gute genutzt hat, aber er hat halt gewisse Einflussmöglichkeiten auf so ein Kriegsgebiet auch und auch auf Politiker. Und das macht es letztendlich so spannend und vielleicht auch an der Kante etwas gefährlich.
Ja, du hast es ja angesprochen. Ich meine, ohne Starlink hätte die Ukraine vielleicht auch nicht mehr heute die Verteidigungsmöglichkeiten. Und das an sich stört mich nicht. Wahrscheinlich ist SpaceX mit Starlink auch Technologieführer und weltweit eben der Anbieter, der es als einziger anbieten kann, an diesen Orten der Welt Internet anzubieten und da erstmal eine positive Tat vollzieht. Was mich stört, ist es, dass es eben eine Privatperson ist, die hier die Macht hat. Und für mich ist es zu viel Macht für eine Privatperson, dann über Kriege entscheiden zu können, wenngleich du auch zu Recht gesagt hast, okay, die wurde bisher noch nicht missbraucht. Aber natürlich macht Elon Musk die meisten Projekte jetzt auch nicht aus Gemeinwohlaspekten, sondern wenn er zum Beispiel in Argentinien Internet anbietet, dann will er im Gegenzug Zugang zu Lithium. Wenn er in anderen, also meistens ist da halt eben ein monetärischer oder ökonomischer Aspekt auch dahinter und für Elon Musk, den reichsten Mann der Welt, wird es am Ende immer um Geld und wahrscheinlich auch um ein bisschen Macht gehen.
Und es gibt hier halt für mich schon auch einen fließenden Übergang zum Thema Politik. Es gibt hier keine klare Grenze, dass man sagt, okay, das ist ein Unternehmer, der das vielleicht für sich nutzt, was jetzt jeder Unternehmer macht. Also das ganze Leben besteht ja irgendwo aus Deals. Also das ist jetzt auch nichts Neues, aber dann eben diese Grenze. Und wenn ich dann höre, okay, er bekommt jetzt wohl einen Posten in der Regierung, nachdem jetzt Trump auch wieder gewählt wurde, beispielsweise telefoniert er auch mit anderen Politikern, Russland, Ukraine, wo man sich dann schon die Frage stellen kann und auch darf, wieso jetzt eine Privatperson, wieso ein Unternehmer hier in der Politik so verwurzelt ist. Und ja, die Einflussnahme, die ist definitiv gegeben, hoffentlich weiterhin auch im Guten und nicht im Bösen. Aber klar, über diese Technologie, Drohnen kann man steuern, man kann auch sämtliche andere strategische Planung für Kriegsgebiete vorantreiben und dadurch besteht dann schon die Gefahr, dass das in Zukunft eben noch viel, viel mehr in den Fokus auch rückt.
Ich würde gern noch eine weitere Ebene zu dem Ganzen hinzufügen. Viele Zeitschriften oder Zeitungen haben das jetzt im USA-Wahlkampf, glaube ich, auch thematisiert. Es ist ja nicht nur SpaceX, sondern hinter Elon Musk oder vor Elon Musk steht eigentlich ein viel größeres Firmenkonstrukt und man muss sich diese einzelnen Unternehmen, glaube ich, auch mal genauer anschauen. Da ist eben nicht nur Tesla oder das Raumfahrtunternehmen SpaceX, sondern Elon Musk beherrscht inzwischen auch einen der größten Medienkonzerne mit X, ehemals Twitter. Das heißt, er kann Kommunikation steuern, er hat mit xAI auch, ich sag mal, eine Alternative zu ChatGPT, das heißt auch hier künstliche Intelligenz. Es gibt dann noch Neuralink, also diese Chips, die in die Gehirne eingesetzt werden sollen. Dann noch in Memphis baut er jetzt irgendwie so einen Supercomputer. Und wenn man sich dieses Konstrukt an Unternehmen mal anschaut und sieht, welche Daten er nachher erzeugt, wie er das weltweit über Internet und über Satelliten dann auch tatsächlich erfassen kann, wenn er dann noch die Rechenleistung hat, das in Supercomputern umzusetzen, in Chips nachher wieder in Gehirne von Menschen zu bringen, dann ist es irgendwie schon ein, ja, ich weiß nicht, beeindruckendes Konstrukt, das sicherlich aber auch negativ genutzt werden könnte.
Vor allem vielleicht die Ausmaße, also generell oder per se ist es ja nichts Schlechtes zu sagen, ich denke weiter und überlege mir, was brauche ich jetzt für meine selbstfahrende Autos, ich brauche ein gutes Internet, ich brauche vielleicht auch die Vernetzung, dann brauche ich für die Produktion, wie du es vorhin erwähnt hast, Lithium, also muss auch da nach einer Quelle gucken, dann habe ich so das Intelligenzthema irgendwo mit Neuralink auch abgedeckt und besonders spannend jetzt eben halt diese Riesencomputer letztendlich, der dann eben eine Rechenkapazität bieten soll, die noch nie da gewesen ist auf diesem Planet, auch das wieder mit dem Ziel und Zweck, diese ganze Technologie voranzutreiben. Ich sage jetzt mal, wenn das jemand in seinem Hinterhof macht, ist das nicht verwerflich und jeder würde sagen, mega, also für diese Innovationskraft, aber ja, hier hat das halt einfach ein Ausmaß, auch nicht nur Amerika, sondern das betrifft ja wirklich bei allem, was er macht, auch immer global, also wirklich die ganze Welt. Und es ist halt nicht wirklich reguliert. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es regulieren kann. Du kannst es in deinem Land vielleicht versuchen. Aber um das Beispiel nochmal aufzugreifen, selbst wenn ich jetzt sage als Israel, ich möchte nicht, dass Starlink hier verfügbar ist, ich erteile Starlink keine Lizenz, dann habe ich über den Satellit ja trotzdem in Israel empfangen, wenn ich halt ja diesen Adapter, dieses Signal mit meiner Hardware empfangen kann, weil ich es vielleicht aus einem anderen Land habe. Also auch da gibt's ja keine Grenzen, wo jetzt das Internet dann sagt, okay, hier ist jetzt Israel und hier ist was anderes, ich kann es hier nicht mehr nutzen. Also auch das ist ja so ein Thema. Man kann sich dem gar nicht wirklich verwehren. Und dann eben halt auch allein für den Weltall an sich, um jetzt nochmal auf Starlink zu kommen, es gibt keine vernünftigen Gesetze, weder Weltraummüll betreffend noch wer darf hier was machen. Und solange es das nicht gibt, wird das eben auch als Spielwiese ausgenutzt und darf man sich auch nicht wundern oder beschweren aus meiner Sicht.
Ihr hört es so ein bisschen raus, das Thema hat viele Facetten und wir können nicht jede einzelne Facette davon vollumfänglich diskutieren. Wir finden auf jeden Fall, dass es spannend ist und wert ist, sich dieses Thema mal genauer anzuschauen, eben nicht nur über das Unternehmen zu sprechen, über die Technologie, was es Gutes bewirkt, was aber auch die Gefahren sind. Und Timo, ich schaue auf die Zeit. Wir müssen zu einem Ende kommen. Wir sind bei 23 Minuten und haben unsere durchschnittliche Zeit schon etwas überschritten. Was bleibt denn jetzt für dich am Ende der Episode irgendwie von unserer kleinen Diskussion oder aus unserem kleinen Gespräch hängen?
Wie immer Elon Musk, eine Person, die polarisiert, die ich aber auch sehr, sehr mag, immer noch für das, was er alles erreicht hat und auch weiterhin erreichen wird. Aber, und ich glaube, das wird bei diesem Thema sehr, sehr deutlich, es fehlt oder es darf auch nicht an dem prüfenden Blick fehlen. Wir brauchen die Offenheit und wir brauchen vor allem eine Trennung Politik, eben auch die Grenze und am Ende des Tages das Unternehmertum. Das wäre mir jetzt persönlich wirklich ganz arg wichtig. Und dann finde ich das Ganze, was sich da tut, positiv. Wir brauchen Regelungen für den Weltraum. Wir brauchen auch Gesetze. Wie gehen wir mit dem Weltraummüll um? Und auch da muss ich in naher Zukunft was tun. An der Stelle noch sorry für meine Monologe, aber das Thema ist sehr begeisterungsfähig und catcht mich einfach immer wieder. Michael, wie geht's dir? Was nimmst du mit von unserem heutigen Punkt-Thema?
Ja, ich habe dir heute sehr gerne zugehört und das Thema finde ich auch sehr spannend. Ich persönlich habe die Meinung, dass Privatpersonen auf keinen Fall diese Macht haben sollten. Es reicht, wenn er der reichste Mensch der Welt ist, aber er muss dann nicht gleichzeitig auch noch der mächtigste Mensch der Welt sein. Und ähnlich wie du würde ich mir auch wünschen, dass das eine kommende USA-Regierung vielleicht auch irgendwie anders umsetzt, wie man das bisher in unseren Zeitungen liest. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, wir begleiten das weiter. Die dynamischen Wochen setzen sich ja vielleicht fort und wir werden das hier weiter begleiten. Wir haben noch 2 Episoden bis Weihnachten. Wir werden uns in 2 Wochen nochmal einem Thema widmen, bevor wir dann das Jahr auch mit unserem, ich sag mal, Christmas-Special wie jedes Jahr abschließen bei einer Tasse Glühwein und spätestens da euch dann auch verraten werden, ob und oder wie es nächstes Jahr mit dem Pulsgeber weitergeht. Und zu guter Letzt wünschen wir euch dann jetzt einfach nur eine vernetzte, interaktive Woche. Bleibt gesund und anständig.